Auf zum roten Planeten, so heißt unser Tagesthema heute bei D-Radio Wissen. Es gibt ernsthafte Bemühungen, Menschen zum Mars zu fliegen und das bereits in gut 10 Jahren. Mission to Mars, ja, wir sind gespannt. Wird das wirklich funktionieren? 200.000 Menschen haben sich dafür freiwillig angemeldet und ich spreche jetzt mit Markus Landgraf. Er arbeitet als Missions Analyst bei der European Space Agency, bei der ESA in Darmstadt und er beschäftigt sich mit Weltraummissionen und hat das Team, das die Mars One-Aktion plant, auch schon mal auf einer Tagung getroffen und hat mit Ihnen gesprochen. Hallo, Herr Landgraf.
Hallo, Herr Unger.
Wenn Sie das Angebot bekämen, in 10 Jahren in eine Rakete zu steigen und zum Mars zu fliegen, würden Sie heute Ja sagen?
Ich würde heute Ja sagen, kommt drauf an, wie der Plan aussieht. Also ich würde auf jeden Fall ein Rückflugticket haben wollen.
Ja, und der ist ja momentan noch bei der Mission One zumindest sehr umstritten, beziehungsweise soll ihn gar nicht geben.
Ja, das ist wohl so und meiner Meinung nach ist das unnötig.
Das heißt, Sie hätten schon einen Plan, wie man halt auch wieder zurückfliegen kann?
Ja, das ist nicht mein Plan. Es gibt schon seit längerem Vorschläge, wie man praktisch kostenfrei wieder zurückfliegen kann. Der Trick ist einfach, den Treibstoff für den Rückflug auf dem Mars herzustellen. Das ist auch eine alte Idee von der Mars Society. Das hat der Robert Zubrin schon in den 90er Jahren vorgeschlagen. Und das fände ich eigentlich die angenehmere Variante.
Das sehe ich absolut ein, aber mir leuchtet noch nicht ein, wie das funktionieren soll. Können Sie das erklären? Wie kann man Treibstoff auf dem Mars herstellen?
Ja, ganz kurz. Das Prinzip nennt sich Sabatier-Prozess. Man nimmt da einfach eine Energiequelle hin, Solargeneratoren. Die Sonne scheint ja auch auf dem Mars und damit kann man aus dem Kohlendioxid in der Marsatmosphäre und Wasser gibt es ja auch auf dem Mars, das man aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff, kann man Methan produzieren. Den Sauerstoff nimmt man zusammen mit dem Methan als Raketentreibstoff. Was man also auf dem Mars nur braucht, bevor die Astronauten losfliegen, ist eine Rückflugrakete, die sich praktisch selbst auftankt, indem man da mit Hilfe von diesem Sabatier-Prozess Treibstoff produziert.
Das hört sich ja schon sehr ausgereift an. Warum macht man das noch nicht?
Naja, es ist so, dass natürlich bei den Space Agencies, also bei ESA und bei der NASA, wird es ja natürlich sehr konservativ gedacht. Und es ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn man das macht, wenn man den Treibstoff auf dem Mars herstellt. Das ist technologisch eine große Herausforderung, ist aber auch ein bisschen Risiko, dass was schief geht, ne, dass der Treibstoff dann nicht ganz perfekt rein ist und so weiter. Deswegen sind die Planungen für eine Mars-Mission bei den Raumfahrtagenturen darauf basierend, dass man den Rückflugtreibstoff mitnimmt.
Bei Mars One ist das ja jetzt anders. Also richtig. Dieses niederländische Unternehmen steckt dahinter. Die wollen auf dem Hinweg sogenannte Living Units mitnehmen. Die sehen so ein bisschen aus wie Iglos. Und die sollen den Menschen dann halt ein Dach über dem Kopf auch bieten. Also ich habe bisher nur Fotos davon gesehen. Und ja, die sehen sehr gemütlich aus, wie so Loftwohnungen. Ist das realistisch oder ja, wie kommen die überhaupt zum Mars auch hin? Also im Kofferraum der Rakete? Also das, ja, was halten Sie von diesen Plänen?
Also so ein Habitat nennen wir das ja in der Raumfahrt, dahin zu bringen, ist eigentlich technisch nicht so ein Riesenproblem. Also das halte ich durchaus für realistisch und die Zeichnungen, die so ein bisschen da wackelig zu sehen sind auf der Mars One-Seite, die sind auch jetzt nicht total aus der Welt. Man sieht da ja auch Elemente, die durchaus notwendig sind, Hitzeschilde für den Eintritt durch die Marsatmosphäre. Auch diese aufblasbaren Strukturen sind jetzt keine verrückte Sache. Sowas gibt es, das funktioniert auch, das kann man im Weltraum auch nehmen. Man würde es einfach, bevor die Besatzung dann gestartet wird, könnte man solche Habitate dann auf dem Mars schon platzieren. Der Teil ist durchaus realistisch.
Jetzt haben Sie gesagt, die werden aufgeblasen. Ja. Also wie funktioniert das mit dem Druck? Ist die Atmosphäre auf dem Mars da überhaupt, passt das zusammen? Wird das funktionieren?
Ja, also die Marsatmosphäre, die ist zwar recht dünn, etwa ein Hundertstel der Erdatmosphäre vom Druck her auf der Marsoberfläche, aber das macht keinen Unterschied, weil ob man nun gegen 1 Bar oder 0,01 Bar anbläst, ist eigentlich ziemlich egal. Vorausgesetzt natürlich, die Haut kann den Druck aushalten und wenn man da eben entsprechende Materialien nimmt, die es heute schon gibt, dann geht das durchaus.
Welche Gegebenheiten werden die Menschen denn eh auf dem Mars vorfinden? Was wissen Sie bisher über den Mars?
Über den Mars wissen wir Gott sei Dank schon ganz viel. Er birgt natürlich noch eine ganze Menge Geheimnisse, vor allem wissenschaftlicher Natur. Aber die Bedingungen, Lebensbedingungen auf dem Mars, die kennen wir ganz gut. Es kann am Äquator auch schon mal an einem warmen Sommertag mal so plus 10 Grad warm werden. Aber nachts am Pol im Winter kann es da auch mal minus 150 werden. Also der Mars ist halt ein Planet der Extreme. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine sehr kalte, sehr trockene Wüste ohne atembare Luft.
Würden Sie wirklich sagen, dass es realistisch ist? Jetzt spricht halt diese Mars One Mission davon, 2025 die Menschen auf dem Mars leben zu lassen. Was würden Sie sagen? Wie viele Jahre braucht es noch, bis man wirklich auf dem Mars leben kann?
Also ich denke, wenn man das anfängt, das Projekt, dann braucht man schon noch 20 Jahre. Bisher haben wir es ja nicht angefangen. Das ist halt eine Frage, wann fängt man sowas an? Und bei der jetzigen Taktrate der Raumfahrt würde ich sagen, wir brauchen so 20 Jahre, wenn man heute sagt, wir fangen das Geld ist da und wir fangen mit einem konkreten Projekt an. Die Pläne sind ein Teil. Und dann muss man eben anfangen, das zu realisieren. Dann muss man eben anfangen, mit Firmen zu sprechen, die das umsetzen. In Deutschland gibt es da zum Beispiel Astrium oder Thales Alenia, in Europa gibt es oder in den USA gibt es Boeing, Lockheed Martin. Die müssen das natürlich anfangen zu bauen, zu testen. Dann muss man die Sachen auch so bauen, dass sie tatsächlich nicht kaputt gehen. Das sind Dinge, die brauchen Zeit, brauchen auch finanzielles Engagement der Regierungen. Und das ist schwierig. Aber natürlich, wie wir sehen an den vielen Bewerbungen für Mars One, das ist etwas, das sich in der Öffentlichkeit sehr großem Interesse erfreut.
Und freuen Sie sich darüber, dass die Mars One-Mission jetzt wirklich halt zumindest darüber gesprochen wird und darüber berichtet wird?
Absolut. Also ich habe auch dem Team alles Gute gewünscht und meine Kritik ist nicht so zu verstehen, dass ich das jetzt schlecht reden will, sondern ich wünsche denen alles Gute tatsächlich und solche neuen Ansätze sind auch immer spannend. Oft tauchen neue Aspekte auf, die wir auch in den Raumfahrtagenturen gebrauchen können. Es zeigt natürlich den großen Enthusiasmus in der Bevölkerung für solche neuen Abenteuer.
Das heißt, es findet sogar ein Austausch zwischen Ihnen und wirklich diesen Ideengebern, die dahinter stecken, statt?
Das ist immer so, ja. Also wir haben da offene Ohren und auch jetzt gegenüber wissenschaftlich neuen Ideen, wir sind ja auch da involviert in den Diskussionen, teilweise werden auch gefragt und da geben wir unsere Meinung gerne ab, aber natürlich müssen wir als Raumfahrtagenturen, haben wir den Auftrag unserer Mitgliedstaaten, möglichst realistische Missionsdesigns für uns umzusetzen und das ist natürlich bei Mars One anders.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Markus Landgraf. Er arbeitet als Missions Analyst bei der European Space Agency bei der ESA in Darmstadt. Und sein Job ist es, sich mit Weltraummissionen zu beschäftigen. Heute heißt unser Tagesthema Mission to Mars, auf zum roten Planeten. 2025 soll die Besiedlung des Mars beginnen. Steigt mit ein. Auf dradiowissen.de gibt es alles, was wir hier heute für euch zusammentragen. Und natürlich könnt ihr da auch zu jeder Zeit unsere Beiträge und Gespräche nachhören oder auch nachklicken.